ARD.
Also ich könnte wirklich eher von Momenten beschreiben, wenn Trainer mich so aus der Halle geworfen haben. Klar, ich kann mir jetzt so fancy Dinner leisten, aber die Kraft zu haben, jetzt in so einem Restaurant zu sitzen, das passiert nicht. Ich dachte halt, ich bin an einem Punkt, vielleicht ist meine Karriere gerade vorbei. Wenn man Angst hat, durch Dresden zu laufen, weil es schon dunkel ist als eine schwarze Person, das geht nicht. Frag dich selbst einfach mal, warum du jemand anderes so hasst.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Satu Sabali ist die beste Basketballerin Deutschlands. Mit gerade mal 26 ist sie eine der Führungsspielerinnen der Nationalmannschaft, die sich in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt für die Olympischen Spiele qualifiziert hatte. Auch in den USA ist Satu ein Superstar und gilt als eine der besten Spielerinnen der WNBA, der amerikanischen Basketballliga. Dort tritt sie mit den Dallas Wings an, trainiert also in der gleichen Stadt wie einst Dirk Nowitzki, nur für ein anderes Team. Nichtsdestotrotz kommt der immer wieder zu ihren Spielen und sagt, Zitat, sie arbeitet so hart und es macht einfach enorm viel Spaß, ihr zuzuschauen. Ich hoffe, euch macht es gleich genauso viel Spaß, ihr zuzuhören. Satu war mir aus dem ARD-Studio in New York City zugeschaltet. Von dort hat sie erzählt, wie es damals für sie war, mit nicht mal 18 ihre Eltern und 6 Geschwister zu verlassen, um am anderen Ende des Landes in der ersten Liga zu spielen. Bis heute ist ihr Erfolg auch mit Entbehrungen verbunden. Was vermisst sie in ihrem super streng durchgetakteten Alltag am meisten? Wir haben auch über Geld gesprochen, denn Satu hat sich vorgenommen, aus ihrer Karriere nicht nur sportlich, sondern auch finanziell das Maximum rauszuholen. Womit verdient man denn als Basketballerin am besten? Die Antwort darauf hat mich überrascht. Und natürlich ging es auch um die anstehenden US-Wahlen. Wie nimmt Satu die Stimmung wahr? Einerseits im progressiven New York und dann im konservativen Texas. Ich habe in diesem Interview einen tiefen Einblick in Satus Sportlerinnen-Mindset bekommen. Und das war was, wovon ich auch für mich selbst echt was mitnehmen konnte. Und ich hoffe, ihr jetzt gleich auch. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Satu Sabali. Satu, wo kommst du gerade her und wie spät ist es überhaupt bei dir?
Hier ist es gerade 10.17 Uhr in New York. Ich bin gerade in Manhattan und bin da auch aufgewacht.
Das heißt, du kommst von zu Hause, du hast heute mal einen späteren Wecker gehabt.
Genau. Ich konnte heute ausschlafen. Ich gehe die ganze Sache jetzt auch in der Offseason ein bisschen ruhiger an, habe ein paar entspanntere Morgen und bin dann einfach direkt hierher gekommen.
Also du bist ja ein absoluter Star in der Basketballwelt, nicht nur der deutschsprachigen, sondern auch darüber hinaus. Und das freut mich voll, dass wir jetzt mal zusammen in genau diese Welt eintauchen können. Und ich würde aber gerne starten mit dem Moment, in dem du für diese Welt entdeckt wurdest. Zu dem Zeitpunkt hattest du noch nie Basketball gespielt, aber jemand hat dir das trotzdem schon zugetraut, und zwar allein wegen deiner Größe. Das ist ja sofort ein absolutes Klischee. Was war da los?
Ja, also ich war schon immer sportbegeistert, aber irgendwie war ich nicht so beim Basketball. Ich weiß nicht, auf dem Basketballfeld hatte ich irgendwie noch nichts zu suchen. Und dann wurden wir auf dem Spielplatz entdeckt, sage ich immer in Anführungszeichen, meine Schwester und ich. Da hat Gary, unsere erste Trainerin, uns angesprochen, weil wir ja so groß sind. Also hatte meine Mutter angesprochen. Dann sind wir zum Girls Basketball Day eingeladen worden. Und seitdem hat sich mein Leben echt verändert. Und ich kann mich auch wirklich daran erinnern, was für eine Freude ich an dem Tag hatte und wie ich einfach rumrennen konnte und an nichts anderes gedacht habe, außer jetzt irgendwie zu verstehen, was hier abgeht. Und dieses Interesse hat sich irgendwie immer weitergezogen. Und ja, jetzt bin ich hier irgendwie Jahre danach gelandet.
Und inzwischen bist du 1,92 Meter groß. Das war, glaube ich, damals noch nicht ganz so ganz groß. Welchen
Anteil? Ich bin sogar größer.
Oh Gott, okay. Wie groß bist du denn offiziell?
Also ich glaube, so 1,94 bin ich bestimmt.
Okay.
Ja, also sind jetzt nur 2 Zentimeter.
Was würde man so ganz exakt messen, wenn man so in deinem Level angekommen ist?
Ja.
Aber
ja.
Welchen Anteil, um dieses Klischee nochmal kurz ja, so zu bearbeiten, welchen Anteil hat diese Größe an deinem Erfolg heute?
Ich glaube schon, dass ich einen Vorteil habe, Aber es gibt halt so viele andere Frauen. Also in meinem Team in Dallas bin ich jetzt auch nicht die Größte, sondern komme mir eher ein bisschen kleiner vor und bin dann auch eher auf der Shooting Guard Position ein bisschen tätig und Small Forward. Also ich will nicht sagen, man geht jetzt nicht unter, weil ich jetzt schon trotzdem dominant in meinem Spielwesen bin, aber man muss da auf jeden Fall genauso hart arbeiten wie die anderen. Aber auf meiner Position habe ich auf jeden Fall einen Vorteil und kann die halt nutzen und bin auch wirklich sehr versatile in meiner Spielart durch meine Größe. Aber dadurch, dass ich immer mit Männern und Jungs gespielt habe, war ich halt als Ballhändlerin tätig und habe das irgendwie immer noch so beibehalten. Also das hat dann alles... Das ist dann alles so zusammengekommen, aber die Größe hat natürlich. Ich bin sehr, sehr dankbar.
Okay, das waren jetzt direkt ganz schön viele Basketball-Vokabeln auf einmal. Ich musste mir die auch erst anlesen. Und was ich dabei gelernt habe, ist, beim Basketball stehen pro Team 5 Spielerinnen auf dem Feld in verschiedenen Positionen. Es gibt die Aufbauspielerin, die den Ball nach vorne bringt, Englisch Guard. Außerdem Flügelspielerin, die Forwards und mindestens eine Centerspielerin, die ganz nah am Korb steht. Und wisst ihr was, ich glaube, ich mache für diese Folge mal so ein kleines Basketball-Lexikon auf mit den ganzen Erklärungen. Also Moment, wir spulen noch mal kurz zurück.
Es gibt halt so viele andere Frauen. Also in meinem Team in Dallas bin ich jetzt auch nicht die Größte, sondern komme mir eher ein bisschen kleiner vor und bin dann auch eher auf der Shooting Guard Position ein bisschen tätig und Small Forward.
Shooting Guard, eine Aufbauspielerin, die gut aus der Distanz schießen kann. Und ja, man sagt tatsächlich auch Schießen im Basketball. Small Forward, eine Flügelspielerin, die den Aufbau unterstützt, aber auch mal direkt zum Korb ziehen kann. Sie ist eine gute Allrounderin und überall beteiligt.
Also ich will nicht sagen, man geht jetzt nicht unter, weil ich jetzt schon trotzdem dominant in meinem Spielwesen bin, aber man muss da auf jeden Fall genauso hart arbeiten wie die anderen. Aber auf meiner Position habe ich auf jeden Fall einen Vorteil und kann die halt nutzen und bin auch wirklich sehr versatile in meiner Spielart durch meine Größe. Aber dadurch, dass ich immer mit Männern und Jungs gespielt habe, war ich halt als Ballhändlerin tätig.
Ballhänderin, eine gute Dribblerin, daher prädestiniert als Aufbauspielerin.
Hab das irgendwie immer noch so beibehalten. Also das ist dann alles so zusammengekommen, aber die Größe hat natürlich. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich liebe es auch, groß zu sein, by the way.
Ja, was macht groß sein so toll für dich?
Ich weiß nicht, so als große Frau in der Welt rumzulaufen, gibt mir so eine andere Perspektive und ich weiß auch, dass ich irgendwie andere Privilegien dadurch habe. Also wenn ich jetzt einfach rumlaufe, ich meine, mich übersieht man jetzt nicht wirklich. Mhm. Und es passiert mir nicht oft, dass ich sozusagen, ich weiß nicht, ich sehe das zum Beispiel oft, wenn kleinere Frauen rumlaufen, dass sie übersehen werden oder dass es irgendwie, dass da ein anderer Respekt gezeigt wird als erstes, was ja in unserer Gesellschaft nicht so sein sollte. Aber ich merke das wirklich. Ich habe jetzt erstmal nach meiner OP gemerkt, dass ich keine Hilfe brauche, normalerweise mein Handgepäck oben im Flugzeug zu verstauen. Also durch meine Größe, das sind halt so kleine Sachen, wo man ein bisschen so komfortabler durchs Leben läuft, sage ich mal. Aber früher wollte ich zum Beispiel immer kleiner sein. Jetzt hat sich's halt völlig geändert.
Ich habe im Vorfeld darüber auch nachgedacht, dass man mit Körpergröße, wie du schon sagst, eigentlich unberechtigterweise, aber da werden ja gewisse Eigenschaften auch damit verbunden. Stärke, Selbstbewusstsein, dass man eben total auf sich selbst gestellt sein kann, wie du gerade diese eine Situation schon beschreibst, wenn es so eine Gepäckablage ist. Also einerseits habe ich mich gefragt, ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung? Also hast du gewisse Eigenschaften auch angenommen, weil sie dir so oft zugeschrieben wurden? Oder gab es umgekehrt auch Momente, wo du dir gewünscht hättest, dass jemand das dir nicht automatisch zuschreibt, sondern dass du auch mal, keine Ahnung, ein kleines Klischee erfüllen kannst?
Ja, also Selbstbewusstsein und generell einfach so being comfortable in your own skin, das habe ich echt durch meine Mutter gelernt. Sie war auch eine große Frau oder ist eine große Frau mit 1,76 oder 1,86 ist sie, glaube ich. Also schon groß, ne? Mhm. Und sie hat immer gesagt, hey, ihr müsst so laufen, als hättet ihr Bücher auf dem Kopf.
Nicht wegducken. Ja.
So Kinn oben halten, damit man nicht so ein bisschen gebeugter läuft, weil wenn man als große Frau so eine Präsenz ausstrahlt und generell einfach als Frau oder Person die Schulter nach hinten rafft ein bisschen und einfach aufrechter durchs Leben geht, nehmen einen Leute anders wahr und man strahlt einfach eine Präsenz aus und ich glaube, diese Präsenz hilft mir dann auch, einfach selbstbewusster in Konversationen zu sein oder generell so Hey zu sagen und wirklich auch Leuten in die Augen zu gucken. Also das habe ich dann einfach alles mitgenommen und ich glaube schon, dass mir meine Körpergröße da auch hilft. Aber man fällt halt auch jedes Mal auf, wenn man in so einen Raum läuft und das musste ich dann auch einfach akzeptieren. Ich kann mich jetzt nicht wirklich verstecken. In der Schule konnte ich mich nie wirklich verstecken. Ich hatte auch als Teenager hatte ich immer das Gefühl, okay, all eyes on me. Was natürlich manchmal stimmt, aber ja, da ist die Pubertät halt auch im Gange und man denkt irgendwie, ja, jeder guckt einen an, oh, alles ist irgendwie gerade komisch. Und ich glaube, das wird dann auch noch mal ein bisschen, ein bisschen enhanced. Mhm. Aber ja, ansonsten mag ich das schon, aber auf jeden Fall muss man da auch mit Selbstbewusstsein irgendwie rangehen. Also wenn man groß ist, ja, wie gesagt, man wird halt einfach wahrgenommen und die erste Impression ist halt auch immer wichtig.
Ja, jetzt hast du gerade auch von deiner Pubertät gesprochen, da hat es ja dann schon Klick gemacht mit dem Basketballsport. Ich fand, du hast es gerade so schön beschrieben, dass dich das direkt so glücklich gemacht hat. Das ist ja was für ein Geschenk, wenn man so früh in seinem Leben weiß, was einen irgendwie begeistert oder antreibt oder dass es dich da so reingezogen hat. Mhm. Warst du trotzdem auch der pubertäre Teenie, der manchmal nicht zum Training gehen wollte oder genervt war oder auch einfach kein Bock hatte oder haben irgendwie Ehrgeiz und Disziplin da sofort regiert?
Also ich könnte wirklich eher von Momenten beschreiben, wenn Trainer mich so aus der Halle geworfen haben und gesagt haben, nein, du trainierst jetzt keine Woche. Also es war ja andersrum. Ich weiß nicht, ich wollte immer zum Basketballtraining. Ich habe so Kindergeburtstage abgesagt, weil ich zum Training gehen wollte. Das hat mir dann meine Mom erzählt. So, ja, du warst voll seriös und hast das voll ernst genommen.
Wie sind denn deine Eltern mit deinem Talent umgegangen und dann auch mit genau diesem Charakter, also dass du immer noch mehr wolltest? Waren das so, man kennt natürlich so Geschichten wie die vom Papa von Serena und Venus Williams, der so ein ganz strenger Förderer war, oder waren die mehr so laissez-faire und haben aufgepasst, dass du nicht zu viel machst?
Aber es war halt wirklich schon so, dass es aus einem selbst kommen muss. Also wenn ich jetzt gesagt habe, oh, ich fühle mich heute nicht so, dann waren meine Eltern schon okay damit, dass ich halt nicht gehe. Und das hat mich dann früher immer genervt. Da habe ich ihr dann auch mal gesagt, so, nee, Mama, ey, wenn ich mal so einen schlechten Tag habe und will nicht hingehen, dann push mich mal schon ein bisschen. Und sie hat dann halt immer gesagt, nee, du machst schon so viel. So, ich glaube, sie hat das dann halt auch anders gesehen, dass ich wirklich viel mache und dass es okay ist, mal abzusagen. Aber ich habe dann auch gesagt, ey, nee, ich muss zum Training. Und als ich dann 16 war und die Entscheidung getroffen habe, ich möchte jetzt andere Städte besuchen gehen für die erste Bundesliga, dann wurde es halt wirklich sehr seriös. Ich bin aus Saarlouis gekommen, habe eine Freundin da besucht, meine beste Freundin Suniva, die jetzt auch meine Managerin ist. Ich bin dann nach Hause gekommen und meinte so zu meiner Mom, Mama, ich glaube, ich muss aus Berlin raus. Und ich bin halt 16, ne? Und dann kamen die Tränen und es war halt voll traurig, weil sie halt echt realisiert hat, okay, das ist jetzt so der nächste Step, dass ich mich nicht mehr so weiterentwickeln kann, wie ich halt dachte in Berlin. Und dass ich jetzt so die Entscheidung treffe, als 16-Jährige da aus Berlin rauszuziehen und meinen Weg zu beschreiten in so diese professionelle Karriere und dann halt auch wirklich auch im Süden von Deutschland bin, ganz weit weg von zu Hause.
Wie sah es denn mit finanziellem Support aus? Ich habe gelesen, dass zumindest über eine gewisse Zeit deiner Jugend deine Eltern und die Familie von Hartz IV gelebt habt. Du hast noch 6 Geschwister, muss man sagen. Und da ist es ja dann wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, so Sport oder generell Hobbys zu ermöglichen seinen Kindern, oder?
Ja, also ich bin auch echt dankbar für unseren Staat. Also ich hatte schon echt viele Möglichkeiten, die mich gefördert haben im Sport, auch mit der Coubertin und dann das SLZB, das Sportschulleistungszentrum in Berlin, da in Marzahn. Das war schon, ich glaube, mir wurden viele Dinge gegeben, wo ich jetzt dankbar bin, dass es überhaupt geklappt hat mit dem DBB und der Sporthilfe. Da habe ich dann damals, ich glaube, 100 Euro im Monat bekommen und das war echt voll viel für mich, weil ich mir jetzt halt Essen auf dem Weg holen konnte oder ich weiß nicht, so pro Wochenende brauchte man schon 20 Euro, wenn man dann irgendwie unterwegs war, dann hat man sich so ein Happy Meal und so geholt. Also ich bin echt nicht mit viel Geld aufgewachsen, aber irgendwie hat man das immer, man hat es immer geschafft und dann, als ich in Freiburg war, habe ich dann das erste Mal so 600 Euro im Monat verdienen. Und das war halt wirklich, wirklich viel, viel Geld für mich. Ich habe mein Apartment bekommen, ich habe mein Auto bekommen, als ich dann meinen Führerschein bekommen habe. Und es waren echt Sachen, die Dinge für mich geändert haben, weil ich jetzt auch nicht, naja, in Anführungszeichen abhängig war von meinen Eltern. Ja. Aber ich konnte jetzt halt Dinge leisten, die halt schön waren. So, ich konnte mir mal halt Make-up holen oder so. Aber ich musste halt wirklich auch für mich alleine kochen. Ich musste alles alleine organisieren. Und ja, so Physiotherapie kostet dann auch mal. Dann habe ich gelernt, wie es ist, so in den eigenen Körper zu investieren.
Und wenn wir jetzt nochmal zu dir als Sportlerin kommen, auf dem Platz, im Court. Was an diesem Sport fällt dir leicht, was anderen schwer fällt?
Alles zu geben. Ich glaube, mir fällt's schwer, so mediocre zu sein. Also wirklich so, ich finde es echt schwer, eine Sache zu tun und nicht mein alles zu geben. Also wenn ich jetzt lerne zum Beispiel, ich möchte nicht mit 10.000 anderen Sachen beschäftigt sein. Wenn ich im Training bin, möchte ich mit meiner ganzen Mentalität präsent sein, damit ich alles aufsauge. Und so bin ich auch im Spiel. Wenn ich auf dem Spielfeld stehe, dann geht's nur darum, dass wir zusammen spielen und wir zusammen gewinnen. Und das als Kollektiv zu machen, da muss man halt auf die Mitspielerin aufpassen. Man muss aufpassen, was der Coach sagt. Mhm. Und dadurch fokussiere ich mich immer so sehr, dass ich wie in so einem Tunnel bin und halt auch körperlich alles geben möchte. Und das macht mich so gut. Also, dass ich nichts annehme, wie es ist, sondern irgendwie Dinge auch kontrollieren möchte, die ich kontrollieren kann.
Also eigentlich eine Fähigkeit in deinem Kopf weniger als dein Körper.
Ja, auf diesem Level auf jeden Fall. Also mein Körper, ich trainiere so viel und diese ganzen Reps, die ich mache und mein Vertrauen in meine Routine gibt mir Vertrauen für meine Spiele. Und solange ich alles im Training mache und auf meinen Körper aufpasse, habe ich da wirklich so die Mentalität, okay, ich habe da so viel Vertrauen in mein Können, dass es jetzt wirklich nur um das Mentale geht, also um deine mentale Stärke. Wie sehr willst du jetzt rennen? Wie wichtig ist es, dass du jetzt diese zwei Positionen rennst? Also auf diesem Level finde ich schon, dass die mentale Stärke am wichtigsten ist.
Einen Satz hat Zattu da eben gesagt, wenn ich den nur auf dem Papier gelesen hätte, dann hätte ich das, glaube ich, krass arrogant gefunden. Mir fällt es schwer, mediocre zu sein, also mittelmäßig. In anderen Worten, ich bin halt krass gut. Aber wie cool ist es, dass Zattu sich darüber so bewusst ist und den Satz ja auch eigentlich anders meint, nämlich als den Vorsatz, zu jedem Zeitpunkt ihr Bestes zu geben. Da steckt ja auch drin, dass man sich zum einen sehr, sehr gut selbst kennen muss und zum anderen auch immer ehrlich mit sich sein muss. Rufe ich gerade wirklich mein volles Potenzial ab oder bin ich bequem, abgelenkt, suche Ausreden dafür, dass ich heute nur mittelmäßig bin? Ich nehme da gerade zwei Sachen draus mit. Erstens, Übung, Wiederholung, Reflexion sorgen dafür, dass man sich irgendwann auf seine Fähigkeiten verlassen kann. Und dass dann zweitens die eigentliche Leistung vor allem Kopfsache ist. Ich habe auch versucht, mich auf die verschiedenen Positionen vorzubereiten oder sie zumindest zu verstehen, ja, weil man mir gesagt hat, dass es eigentlich ungewöhnlich ist, dass du so weit hinten im Feld spielst als vergleichsweise große Frau. Mhm. Und dann wurde mir erklärt, dass es eben ein besonderes Talent ist, auch von hinten so richtig weit schießen zu können und dass du dadurch quasi jede Position spielen könntest, was ja auch selbst im Profisport super selten ist. Warum hast du dich nicht zufrieden gegeben mit der Center-Position, die du wahrscheinlich mit links hättest haben können?
Ja, irgendwie wollte ich auch dribbeln können. Ich wollte dribbeln können, ich wollte nicht auf dem Feld sein und das Gefühl haben, dass mir jetzt der Ball geklaut wird, weil ich nicht dribbeln kann. Das gibt mir jetzt auch ein Gefühl von Panik, wenn ich so daran denke. ich übertreibe wirklich nicht mal. Aber ja, wenn man von weiter weg werfen kann, dann wird das Feld für einen einfach größer. Und dann hat man mehr Raum in der Mitte, weil die halt einfach näher an einem Rand stehen müssen. Und dann kann ich halt vorbeiziehen durch meine Stärke und Schnelligkeit. Ich weiß nicht, je mehr Skills man hat, desto mehr kann man erreichen und desto mehr kann ich darauf zurückgreifen. Und deswegen muss man diese Skills einfach nicht mal perfektionieren, aber auch einfach durchgehen, damit man das schon mal gemacht hat. Und einfach diese ganzen Raps, je mehr Raps man hat und macht, desto automatischer wird dein Leben. Also es ist ja wirklich so wie deine Routine. Jedes Mal, wenn du, ich weiß nicht, wie viele Würfe ich am Tag nehme. Ich meine, das sind so viele und im Spiel nimmt man nur 20 Würfe. Und es sind echt viele Würfe, wenn man 20 nimmt. Mhm. Ne? Aber dass man nur 20 Würfe zum Beispiel oder ja, 12 Würfe im Spiel nimmt und 300 im Training wirft, sollte einem schon zeigen, so, hey, man muss einfach mehr Sachen machen, als dann am Ende abgefragt werden.
Es klingt für mich aber auch nach was, wo es um Macht ist jetzt so ein komisches Wort oder Kontrolle geht. Also je mehr du kannst, desto mehr kannst du ja auch irgendwo einspringen oder desto mehr kannst du wahrscheinlich auch gerade in dieser hinteren Position bestimmen, wie der nächste Spielzug verläuft. Mhm. Ist das auch so eine Frage oder teilt sich so ein Basketballteam auch in Leader und ich sag jetzt mal Follower, Leute, die einfach dankbar sind, wenn man ihnen sagt, wo es lang geht?
Ja, ich denke, dass ich auch viel über Leadership und Teammanagement gelernt habe jetzt in meiner Karriere. Ich meine, wir sind wirklich auf dem höchsten Level, dass es überhaupt gibt und auch mit der Olympiade jetzt, also bei den Olympischen Spielen, es war auch einfach schön, wie man gesehen hat, wie verschiedene Leute zusammenkommen und da ein Ziel erreichen wollen. Und natürlich gibt's da Leader und es gibt auch Leute, die auf dem Feld stehen und die Arbeit erledigen, die zum Beispiel jetzt die Leader nicht können, zum Beispiel Steals holen oder alle Rebounds.
Steal, übersetzt Diebstahl. Gemeint ist, einer Gegnerin in der Verteidigungsarbeit den Ball zu klauen. Rebound, übersetzt Abprall, bezeichnet einen Ball, der nach einem misslungenen Wurf zurückprallt und dann gefangen werden muss.
Natürlich gibt es da Leader und es gibt auch Leute, die auf dem Feld stehen und die Arbeit erledigen, die zum Beispiel jetzt die Leader nicht können, zum Beispiel Steals holen oder alle Rebounds absacken, damit man halt schnell rauspassen kann und den Gameflow beeinflussen kann. Also ich glaube, jeder hat in so seiner eigenen Rolle eine Leadership, die man erkennen muss. Aber wichtiger ist es eben, die Rollen zu kennen. Und ich glaube, dass das so ein Coach oder so ein Leader halt ganz gut dirigieren kann und auch leiten kann. Wenn Leute in einem Team ihre Aufgaben kennen und man denen auch Vertrauen gibt in deren Können, dann werden die das schon machen.
Jetzt bist du nach deinem Abi und nach dieser Freiburg-Station in die USA gegangen. Die USA sind eine komplett andere Basketballwelt. Ich war selber mal an der Duke University, die bekannt dafür ist, eins der besten Uni-Teams zu haben. Ich war da zu Besuch und da ist Basketball ja wirklich ein absoluter Kult. Also allein schon, wie du reagierst, man hat das war auch noch so zum Ende der March Madness, das ist da so diese Basketball-Hauptsaison, ne?
Oh mein Gott.
Und ich weiß noch, wir haben dann so eine Campus-Tour bekommen und es sieht ja wirklich alles aus wie bei Harry Potter. Und dann haben sie aber uns so langgeführt über einen Parkplatz und ich dachte so, was sollen wir jetzt hier? Und dann hat die Person, die uns da geführt hat gesagt, und das ist das Auto von Coach K. Und ich dachte so, was? Also, und der Coach ist, glaube ich, auch ne, eine nationale Berühmtheit, genau, eine Legende. Aber das Auto, selbst sein Auto, war eine Sehenswürdigkeit. Und daran habe ich gemerkt, dass der Sport und insbesondere dieser Sport an der Uni in den USA einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns. Wie vermittelst du das deinen deutschen Freundinnen und Freunden, was da abgeht, wenn du als Basketballerin in die USA gehst?
Tja, also erstens ist es echt ein Traum, der wahr geworden ist. Und ich bin super dankbar, dass ich meinen Abschluss machen konnte, meinen Uni-Abschluss machen konnte und Sport machen konnte auf dem Level, wo ich sein wollte. Also wir hatten ja auch Tutoring und Nachhilfe und wir reisen ja wirklich jedes zweite Wochenende sind wir da in der Saison in einem anderen Staat. Also wir reisen echt viel und dann braucht man halt einmal mehr Hilfe mit der Uni und die haben wir auch echt viel bekommen und das finde ich halt immer gut und das ist auch das Erste, was ich Leuten irgendwie so nahe bringen will, dass ich halt einen Uni-Abschluss haben wollte und ich habe mich nicht wirklich in Deutschland gesehen mit einem Uni-Abschluss und dem Level, wo ich sein wollte. Also es gab ja keine Eurocup. Ja. Genau. Es gab keine Eurocup, es gab kein Euroleague-Team in Deutschland.
Euroleague, die höchste Basketball-Profiliga für Frauen in Europa. In dieser Liga spielen schon seit Jahren keine deutschen Vereine mehr, dafür aber zum Beispiel Fenerbahce Istanbul. Für die hat Satu 3 Jahre lang sehr erfolgreich gespielt. Im letzten Jahr wurden sie Euroleague-Champions.
Das fängt jetzt alles wieder ein bisschen stabiler an auf einem höheren Level, aber das war halt damals wirklich nicht so. Und ich hatte das Gefühl, dass ich rausgehen musste. Und ich meine, ich habe Freunde fürs Leben gemacht. Man ist dann in den Dorms, man ist dann in Apartments mit anderen Teammates oder halt dann auch Non-Athletes. Und das war echt cool für mich, weil ich einfach so ein normales Studentenleben auch führen konnte. Und das war so eine tolle Erfahrung, die ich jetzt auch mit Oregon verbinde. Gestern oder vorgestern hatte Oregon ein Footballspiel zum Beispiel und man spürte auch voll die Identität mit den Oregon Ducks jetzt zum Beispiel. Und dass man so eine Familie hinter sich hat, das ist halt auch was Schönes, was ich irgendwie nie in Deutschland gespürt habe, dass man jetzt zu der Uni geht und da so einen Stolz drauf hat, so, oh ja, ich bin da hingegangen, oh, wo ist er? Ich weiß nicht. Es ist halt anders mit dieser Sportatmosphäre.
So ein Identifikationsmoment auch, ne?
Genau, genau. Also du läufst halt bei Duke rum und weißt, so das Auto von dem Trainer, das ist ja eigentlich so irrelevant, aber das ist halt Part von der Kultur, die dann da herrscht und es ist halt einfach was Schönes auch, ja.
Ey, die haben damals auch erzählt, dass als auf dem Unicampus, den man sich wirklich, also der ist ja sehr, sehr groß, das sind jetzt nicht nur drei Gebäude, und als sie da dann angefangen haben, WLAN einzurichten, war als allererstes im Basketballstadion WLAN. Also so das, und das hat mich sehr beeindruckt damals. Mhm. Und war das denn bei dir auch so, dass verschiedene Colleges um dich als das internationale Talent geworben haben? Denn oft ist es ja so, dass dann die Sportler, Sportlerinnen Stipendien bekommen und dann an diesen sind teuren Unis umsonst studieren dürfen oder sehr stark subventioniert, damit sie umgekehrt der Uni einen guten Namen auf dem Feld machen, oder?
Ja, ja. Also es hat so angefangen, dass man dann Facebook-Nachrichten bekommen hat, weil wir ja echt in Deutschland waren. Und es war damals, hat man dann auch voll viele Briefe bekommen von anderen Schulen, aber ich hatte echt keine Ahnung, was gut ist, was nicht gut ist, wo die Schulen überhaupt sind. Ich hatte dann damals einen Berater, der mir ein bisschen geholfen hat, auch die ersten Unterhaltungen mit den Schulen zu führen. Ich meine, es war ja auch alles auf Englisch. Ich konnte schon Englisch, aber so als 17-Jährige dann mit so einem Coach aus Amerika zu reden, ist halt schon anders. Meine Eltern waren jetzt nicht so involviert. Ja, und dann reduziert man es auf 5 Schulen. Also so habe ich das dann damals gemacht. Die sind dann nach Deutschland gekommen und haben mich auch besucht. Ich meine, man macht da wirklich ein Commitment und ist da mit Leuten, denen man vertrauen muss. Und die haben dann auch meine Eltern besucht. Also sind nach Freiburg und dann nach Berlin. Und mit der Zeit habe ich das dann also auf 3 Schulen reduziert, konnte nur 2 besuchen gehen. Damals und ich hatte mein Deutschabitur, Englischabitur, da war so viel los.
Das fiel alles zusammen.
Okay. Ja, das fiel alles zusammen und das war echt eine schwere Zeit für mich, da die Schulen zu besuchen. Und dann habe ich damals nur Oregon und Oregon State besucht. Die sind halt direkt nebeneinander, 1,5 Stunden Autofahrt. Ich wünschte, dass ich mehrere Schulen angeguckt hätte, zum Beispiel Duke oder Kentucky. aber jetzt denke ich mir so, okay, das war echt eine Bestimmung, dass ich bei Oregon bin und es ist ja dann auch alles gut gelaufen. Ich habe ja dann auch in 3 Jahren abgeschlossen und es ging dann alles so, wie es sein sollte, aber es ist schon nochmal, es ist wirklich sehr, sehr anders.
Also ich finde es ja allein schon abgefahren, dass da also Trainer aus den USA nach Freiburg geflogen kommen, um eine einzige Spielerin kennenzulernen und zu umwerben. Daran wird so ein bisschen deutlich, was für einen Stellenwert der Unisport in diesem Land hat. So ähnlich wie bei uns manchmal von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, von welchem Fußballverein aus der Bundesliga man Fan ist, sind viele Amerikanerinnen und Amerikaner Anhänger bestimmter Uniteams. An den US-Colleges wird Basketball, Football oder Baseball quasi auf Profiniveau gespielt und sogar landesweit im Fernsehen übertragen. Wie hier zum Beispiel 2019, als Satou dann in der College-Liga NCAA gespielt hat. Rebounded by Sabali. Trying to break the scoreless drought, and she does to tie the game. Anders als bei uns ist Unisport in den USA eine milliardenschwere Industrie. Und für viele Highschool-Absolventinnen und Absolventen ist es außerdem der einzige Weg an eine der ja wirklich teuren Unis, weil sie sich sonst die Studiengebühren überhaupt nicht leisten können, aber dank ihrer sportlichen Begabung halt ein Stipendium bekommen. Ja, du hast dann sowohl akademisch wie auch sportlich losgelegt und hast deinen Abschluss nach nur 3 Jahren gemacht. Das dauert ja, glaube ich, normalerweise 4, so ein Bachelor in den USA. Und wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, dann kam schon der nächste ganz, ganz wichtige Punkt und der nennt sich Draft.
Ja.
Was ist das? Warum war das so entscheidend für deine Karriere?
Ja, also beim WNBA Draft, das ist so wie bei der NBA, werden die besten Spielerinnen, also es gibt ja so Mock Drafts, dann wird man die ganze Zeit, das letzte Jahr deiner Saison immer gerankt, immer verglichen mit anderen Spielerinnen. Und mit der Zeit wurde klar, wow, ich bin da oben, also ich bin Top 4. Und ich habe das nicht so alles realisiert, wie krass das ja wirklich eigentlich ist. Ich wusste, ich bin eine gute Spielerin, aber und ich hatte auch immer Selbstvertrauen, aber ich hatte nie so das Vertrauen in mir selbst, dass ich jetzt wirklich einer der Besten bin. Und dann kamen die Anrufe von den Teams, sobald die Saison vorbei war, da hat man ja 48 Stunden, um sich wirklich bereit zu erklären, dass man zum Draft gehen möchte. Das habe ich dann gemacht.
Also, dass man quasi Profi wird, anstatt noch ein Jahr College genau. zu machen. Mhm. College-Sport.
Und das war ja während Corona auch. Es war so, als wäre die Welt irgendwie stillgelegt worden. Ich konnte meinen Abschluss nicht mal wirklich genießen. Das war alles online. Und dann habe ich mich entschlossen, mich anzumelden. Und dann hat Dallas mich auch angerufen, wie so ein Interview geführt. Und dann wurde ich an zweiter Stelle gedraftet. Und ich meine, wenn ich jetzt so daran denke, ist das schon verrückt. Ja.
Draft heißt auch, also verstehe ich richtig, die verschiedenen Mannschaften sind dann dran und dürfen sich aus dem Pool der tollen Spielerinnen, die es zu verteilen gäbe für die Saison, dürfen die sich jemanden zuerst aussuchen. Und dann warst du einfach die Zweite, die gewählt wurde. So wie früher, wenn man in der Schulklasse stand und die Mannschaften sich zusammengewählt haben.
Genau, genau, ja.
Okay, das heißt, da ist der zweite Draft dann schon eine Riesenauszeichnung, weil du einfach eine so wertvolle Spielerin für die ganze Liga warst. Damals schon.
Ja.
Und dann... Wie muss ich mir das vorstellen, deinen Alltag als Profispielerin in den USA während der Saison? Du hast eben gesagt, jetzt ist Off-Season, jetzt bist du in New York. Mhm. Wahrscheinlich auch krasser Kontrast zu Dallas, Texas, in der Mitte des Landes.
Ja.
Also wann musst du da morgens aufstehen und wie sieht dann so ein Tag aus?
Ja, also das ist schon so ein voller Arbeitstag, so. Also wirklich voller Arbeitstag. Ich stehe so um 7:30 oder 8 Uhr auf, damit ich so um 9 Uhr spätestens in der Halle bin. Dann hat man erstmal ein bisschen Treatment, dann wird man so durchmassiert oder ist im Hot Tub, um einfach den Körper ein bisschen zu aktivieren und aufzuwärmen. Dann mache ich oft Pilates, mache mein Krafttraining. Dann hat man schon die ersten 1,5 Stunden irgendwie rum. Dann geht's so ins individuelle Training, dann mache ich einfach ein bisschen Basketball, also so 20, 30 Minuten. Manchmal auch nur 10 Minuten, um einfach nur ein paar Reps zu bekommen. Also je nachdem, wie ich mich halt an dem Tag fühle und was ich auch brauche. Wenn jetzt so viele Spiele sind, dann werfe ich wahrscheinlich nur 10 Minuten am Tag und das reicht mir auch schon. Aber sagen wir mal, ich werfe 30 Minuten, dann macht man eine kurze Pause, dann isst man ein bisschen und um 12 fängt dann unser richtiges Training an. Das geht dann für 2 Stunden. Dann sind wir da halt wirklich als Team und das andere macht man eher individuell. Das ist auch ein sehr großer Unterschied vom College, wo man alles irgendwie zusammen macht. Im Profileben macht man halt alles ein bisschen in Stationen und auf einer individuellen Basis, weil wir alle andere Lifts haben. Und das ist wirklich auch perfektioniert auf deinen Körper. Aber ja, um 2 ist man dann fertig. Dann geht man ins Eisbad oder macht halt nochmal ein bisschen Behandlung. Dann ist es schon 3. Dann geht man nach Hause. Dann muss ich essen. Dann schlafe ich nochmal so 90 Minuten, damit man diesen REM-Sleep bekommt.
Und also dann, auch das ist alles durchoptimiert. Deine Trainer sagen oder deine Psychotherapeuten und so weiter sagen, da musst du schlafen, damit dein Körper das gut verarbeitet, was du davor erarbeitet hast.
Ja, genau. Also Schlaf ist wirklich sehr essentiell. Das ist etwas, was ich gelernt habe und auch besser werden musste. Man muss halt nicht nur besser werden im Basketball, man muss halt wirklich auch besser werden in der Routine, die so drumherum abläuft. Also ja, mein Schlafrhythmus war halt nicht so gut und das ist jetzt so viel besser geworden und man spürt einfach eine andere Energie auch, die man hat, die man zur Verfügung hat. Aber ja, so nach meinem Nap hänge ich dann entweder mit Freunden ab. In der Saison kommen die dann meistens zu mir, weil ich dann Also man hat ja auch kaum die Kraft, irgendwie jetzt so nach Dallas zu fahren und in einer Bar zu sitzen und im Restaurant zu chillen. Mhm. In der Saison reduziere ich mein Leben wirklich echt auf Basketball und mach wenig andere Sachen. Also dann kommen Physiotherapeuten, wenn ich zum Beispiel morgens keine Therapie hatte, kommen die abends dann zu mir nach Hause und dann kriege ich noch eine Massage oder halt ein bisschen Behandlung, die ich brauche. Also es ist echt viel und dann gehe ich schlafen und dann wiederholt man das halt einfach, ne? Und dann, wenn die Spiele sind, hat man halt auch irgendwie einen anderen Tagesablauf. Aber das sind wirklich Monate, wo man sich einfach so auf seinen Körper fokussieren muss, wenn man jetzt auch so viele Minuten spielt, ne? Also wenn ich jetzt nur 20 Minuten spiele, dann habe ich auch mehr Kraft, irgendwie mal essen zu gehen. Aber wenn man jetzt 40 Minuten jede Nacht durchzieht, dann hat man einfach nicht viel Kraft für andere Dinge. Und das verstehen die Leute um einen rum ja auch.
Boah, aber ich finde es krass zu hören, mit was für, also einerseits Routinen, aber dadurch auch Einschränkungen dieser Job verbunden ist. Und gleichzeitig klingt es nach so viel Luxus, also so einem Sportlerinnen-Luxus von man wird individuell betreut, man darf schlafen und wird dafür bezahlt. Ja. Und wahrscheinlich, ne, ich glaube, ihr habt auch Flugzeuge und alles, um da hin und her zu kommen und alles daraufhin zu optimieren, dass ihr diese Leistung abrufen könnt. Gibt es was du trotzdem in dieser Phase vermisst?
Ja, auf jeden Fall meine Familie und Freunde. Man ist echt isoliert. Also ich habe vor den Olympischen Spielen zum Beispiel, habe ich meinen Leuten davor gesagt, so ey Leute, ich hatte ja viel Zeit mit meinen Freunden nach meiner Schulter-OP im Februar.
Stimmt, da bist du fast eine ganze Saison ausgefallen, ne?
Genau, also da habe ich ja wir hatten ja die olympische Qualifikation in Belém in Brasilien. Dann war ich erstmal raus und konnte so wirklich 3 Monate zum Beispiel erstmal nicht rennen. Und da hatte ich viel Zeit, die ich mit Freunden verbringen konnte, weil mein Tag sah einfach wirklich anders aus. Aber nach diesen 3 Monaten habe ich dann meinen Leuten gesagt, ey Leute, ich bin wieder weg vom Fenster. Ihr könnt mich immer so zu Hause besuchen, aber ich bin halt wirklich jetzt irgendwie, zum Beispiel in der Woche gehe ich nicht nach Dallas. Klar, ich kann mir jetzt so fancy Dinner leisten und ich esse zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Aber die Kraft zu haben, jetzt in so einem Restaurant zu sitzen, in der Saison, es passiert nicht oft, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin mir halt bewusst, dass diese Einschränkungen irgendwie auch einfach was, das ist halt etwas, was ich aufgebe. Aber es wird es halt wert sein. Man muss halt immer okay mit den Einschränkungen sein. Man muss okay damit sein, dass man irgendwie alle Sachen verpasst. Ich habe zum Beispiel mein Abi-Ball verpasst. Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir so, okay, ich hätte zum Abi-Ball gehen sollen. Aber dann wäre ich nicht bei diesem Camp dabei gewesen. Vielleicht wäre ich da nicht gesehen worden. Vielleicht hätte mir diese Erfahrung gefehlt. Und da weiß man immer nie wirklich, was dann die Priorität ist. Aber meine Priorität war jetzt halt Olympia. Und dann wusste ich, ey, ich werde es nicht schaffen, wenn ich jetzt nicht jedes Wochenende oder jeden Abend draußen bin. Ich werde es nicht schaffen. Und das muss einem bewusst werden. Und dann muss man einfach die Entscheidung treffen, zu sagen, hey, ich kann jetzt nicht mit meinen Freunden abhängen oder ich kann nicht nach Berlin. Ich würde viel öfter nach Berlin kommen, wenn ich könnte, aber das ist halt Training und meine Routine und das muss man alles planen und das sieht jetzt auch wirklich sehr anders aus. Ja.
Wie lange dauert so eine normale Basketballerinnenkarriere? Also hilft es auch zu wissen, das geht jetzt noch ein paar Jahre so und danach habe ich wieder ein ganz anderes Leben? Oder ist das was einem eher Druck macht, weil man, also du klingst sehr ambitioniert und dann weißt, okay, aber ich habe nur noch so und so viele Jahre, all das zu erreichen?
Ja, das ist so eine gute Frage, Eva. Ich fühle mich ein bisschen wie in so einem Zwiespalt nach Olympia. Also meine Gedankenlage ist da irgendwie ein bisschen anders. Ich denke mir so, okay, die nächsten 5 Jahre sind auf jeden Fall die wichtigsten Jahre in meiner Karriere in terms of Performance. Also ich möchte WNBA Champion werden. Ich würde voll gerne bei Olympia eine Medaille haben. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht und haben ja dann auch die WM, aber in 4 Jahren ist schon wieder Olympia. Und ich bin echt von dieser Olympiade gekommen und dachte mir so, wow, da will ich top performen. Und jetzt reicht mir zum Beispiel, Euroleague reicht mir jetzt nicht mehr. Ich habe meinen Titel und ich möchte zum nächsten Level. Und das ist halt wirklich so Nationalmannschaft und WNBA. Und da halt zu gewinnen und da zu wissen, okay, ich habe jetzt dieses Fenster, wo ich alles möglich machen könnte, was ich mir erträumt habe. Da weiß man, hey, ich bin okay damit, diese Einschränkungen zu haben oder ich bin okay damit, diese Sacrifices zu haben und zum Beispiel meine Familie weniger sehen zu können, weil ich weiß, was für eine Inspiration ich für meine kleinen Brüder bin und die auch jeden Tag irgendwie sich selbst pushen, weil die sehen, hey, so viel ist möglich. Ich inspiriere so viele Leute auf der Welt und ich denke mir, wow, das ist nur, weil ich einen Ball in den Korb werfe und eine recht gute Person bin, ja, mit der man mal Konversation halten kann. Also es ist jetzt alles sehr vereinfacht, aber für mich ist es alles wert. Und ich weiß aber auch, dass es hart ist und dass es auf keinen Fall easy ist, da überhaupt hier zu sein. Und ich bin einfach dankbar, dass ich das noch machen kann. Ich meine, mit meiner Verletzung damals im Februar, ich dachte halt, ich bin an einem Punkt, vielleicht ist meine Karriere gerade vorbei. Es hat mir so viel Angst gegeben und das war wirklich so ein Moment, wo ich auch in mir selbst viel in der Ruhe musste ich auf meine eigenen Gedanken hören. Und ja, die haben mir halt immer wieder gesagt, ey, du kommst jetzt zurück, du bist bei Olympia dabei. Ich weiß, ich werde nicht auf 100% sein, aber es gibt immer noch ein zweites Olympia hoffentlich und es gibt immer noch die Zukunft, auf die ich mich jetzt 100% fokussieren kann und dadurch, dass sie limitiert ist, ist es umso wertvoller.
Du hast in verschiedenen Gesprächen, die ich gelesen oder Artikeln, die ich jetzt nochmal gelesen habe, hast du gesagt, also einerseits gibt es diese sportlichen Ziele, aber da gab es auch manchmal die Formulierung, dass du auch finanziell das Maximum rausholen willst aus dieser Karriere. Mhm. Warum?
Ach, für die Schmerzen. Für die Schmerzen, die ich erleide. Aber ich meine, da ist jetzt Ironie dabei, aber irgendwie auch nicht wirklich. Ich glaube, dass ich habe jetzt so lange darauf hingearbeitet, dass diese nächsten 5 Jahre finanziell sehr essentiell sind für auch so generational wealth. Ich möchte, dass meine Kinder anders aufwachsen als ich. Ich weiß, wie es ist, mit wenigen Ressourcen zu arbeiten und ich hätte eigentlich wirklich lieber gerne mehr Ressourcen für meine Kinder und meine Geschwister. Und darum geht es mir jetzt, auszusorgen, dann irgendwann auch zurückzugeben. Ich habe jetzt ein Stück Land in Gambia kaufen können und möchte da auch in der Zukunft Projekte anfangen. Aber es geht halt manchmal auch nur mit finanzieller Hilfe. Und ich finde, dass Frauen jetzt an einem Punkt sind, wo die so viel verdienen können und es sich auch verdient haben, weil wir wirklich unsere Körper leisten so viel. Und ich meine, ich sehe Leute, die hier kaum laufen können. Also ich möchte mit 40 noch laufen können, ja, aber ich meine, es gibt wirklich Leute, die dann nie Replacements haben und ich hatte jetzt meine erste OP, aber ich meine, das sind wirklich Sachen, wo man sich so denkt, ey, man hat nur einen Körper und das ist unsere Gesundheit. Und je mehr ich verdiene, desto mehr kann ich dann auch wieder reinstecken in meinen Körper. Also die Kosten, die ich zum Beispiel habe, um überhaupt hier zu sein, das ist wirklich viel. Und das ist Leuten ja auch nicht bewusst, dass man das Beste essen muss. Man muss alleine eine Matratze zu haben, wo der Rücken nicht wehtut, das hat einen Einfluss auf deine Performance den nächsten Tag. Und die Sachen sind teuer. Also sowas halt, wenn man dann hört, so LeBron steckt 1 Million in seinen Körper, da absolut, absolut. Und er hat halt viel mehr Ressourcen, die ich habe. Hätte ich jetzt mehr Geld, ich würde viel mehr in meinen Körper reinstecken. Da denkt man gar nicht so, okay, ich würde mir jetzt die Tasche kaufen oder die Tasche. Das Erste, was ich denke, ist so, boah, ich würde mir einfach den ganzen Monat in so einem Performance Center so eine Membership gönnen, die dann, keine Ahnung, so, ja, das kostet hier in New York einfach dann so, ja, so $12,000. So, das ist voll viel. Boah. Ja, das ist voll viel. Wo man sich so denkt, wow, okay, da ist nochmal ein anderer Level zwischen WNBA und NBA.
Ja, also den Männern. Ne?
Ja, deshalb ist mir das so wichtig. Ja, auf jeden Fall.
Was an so einer Basketballerkarriere bringt denn das meiste Geld? Also ich habe im Vorfeld drüber nachgedacht. Ist es dann so ein WNBA-Vertrag? Sind es Sponsorships, Markendeals, die anderen Ligen, in denen, also du spielst ja auch noch international in weiteren Ligen, was ich auch total verrückt finde, dass man so, also nicht verrückt als Beleidigung, sondern einfach so krass, dass man so viele Seasons spielt. Ne?
Ja, ich denke mir schon manchmal, dass ich verrückt bin, weil ich mir so denke, boah, wie oft kann man das denn durchziehen gerade? Ich weiß nicht. Ich denke mir halt, die Endorsement-Deals, also die ganzen Marketing-Deals, die wir jetzt bekommen, die sind schon viel. Also in der WNBA habe ich jetzt in meinen letzten Jahren am wenigsten verdient. Ich habe am meisten in China verdient. Dann auch in der Türkei mit einem Euroleague-Bonus. So, das ist halt viel mehr als jetzt zum Beispiel eine WNBA-Saison. Aber dadurch, dass ich jetzt in der Free Agency bin.
Free Agency, die Transferphase, in der eine Spielerin, deren Vertrag bei einem Verein ausgelaufen ist, mit verschiedenen Teams über einen neuen verhandelt.
Und in mein sechstes Jahr gehe, werde ich auf jeden Fall auch finanziell sehr viel bessere Opportunities haben, weil meine Marketing-Deals dann auch hochgehen werden. Also ich bin jetzt mein letztes Jahr mit Jordan, das wird dann neu verhandelt. Ich bin dann entweder immer noch mit Jordan und Nike oder bin dann mit einer anderen Marke, die mir halt Geld gibt dafür, dass ich deren Schuhe anziehe und auf dem Feld bin. Aber dadurch, dass ich Verletzungen hatte, wurde mir auch schon Gehalt gekürzt von diesen Marken. Weil man dann halt nicht 20 Minuten spielt oder man ist nicht auf dem Spielfeld. Solche Dinge, die werden dann am Ende immer berechnet und die Performance ist einfach das Höchste.
Boah, ich finde das gerade super interessant zu hören. Also zum Beispiel, dass das, wofür Sato am bekanntesten ist, nämlich, dass sie in der WNBA spielt, ihr im Vergleich am wenigsten einbringt. Wenig ist hier natürlich relativ, denn Satus aktuelles Gehalt ist öffentlich. $195.000 bekommt sie zurzeit für ein Jahr bei den Dallas Wings. In anderen Interviews hat sie auch schon offen darüber gesprochen, dass sie in der türkischen oder chinesischen Liga ein Vielfaches davon verdient. Dazu kommen dann noch die Sponsorendeals und Markenkooperationen. Sie casht also gerade ganz schön ein. Jetzt schauen wir aber nur mal kurz zum Vergleich auf die Herren. Der bestverdienende deutsche Mann in der US-Liga ist Franz Wagner. Er hat diesen Sommer einen Rekordvertrag über $224 Millionen für 5 Jahre bei den Orlando Magic unterschrieben. Das sind weit über 40 Millionen Euro pro Jahr. Und noch dazu bekommen die männlichen Basketballstars 50% am Umsatz, den die NBA jedes Jahr macht. Und das wird dann unter allen Spielern aufgeteilt. Die Frauen haben in der WNBA einen ähnlichen Deal, allerdings mit viel geringeren Anteilen.
Ich habe jetzt gelernt, mein Körper ist mein Geld und da muss man auch Nein sagen können. Man muss Ja sagen oft, aber man muss lernen, Nein zu sagen, weil man halt nicht überall spielen kann und dann überall Leute an einem zehren und sagen, hey, du musst jetzt performen. Also es braucht ja wirklich viel von einem, wenn man immer wieder in anderen Teams ist und so. Deswegen muss man das einfach immer so beiseite stellen, wie viel man dann eigentlich verdienen kann. Also ich könnte zum Beispiel jetzt auch spielen in der Türkei und würde viel Geld verdienen, aber ich brauchte jetzt einfach eine Pause.
Ich denke gerade, ja, bei so einem Deal mit einer dieser großen, weltbekannten Sportmarken, da geht es wahrscheinlich um ganz andere Summen als zum Beispiel die Prämie in diesem Jahr war für eine Goldmedaille bei Olympia. Das waren für deutsche Olympioniken 20.000 Euro. Und es gab ja zum Beispiel die Kanuten, die haben 2-mal Gold gewonnen, trotzdem nur 1-mal diese Prämie bekommen. Und da denkt man dann schon, okay, was läuft denn in der deutschen Sportpolitik falsch im Vergleich zu den USA? Oder also gab es ja schon eine Diskussion nach den Olympischen Spielen. Hast du die verfolgt?
Nicht so sehr, weil ich muss ehrlich sagen, ich war so in diesem WNBA-Survival-Modus nach Olympia. Aber natürlich, ich meine, unsere deutschen 3x3-Frauen, die haben ja gewonnen.
Stimmt,
und
die haben auch Gold
geholt. Kudos an alle, die eine Medaille mit nach Deutschland nach Hause gebracht haben. Das braucht wirklich viel, aber ja, man würde sich höhere Summen wünschen. Vor allem Frauen, die 2 Jobs haben. Athletinnen, die zur Uni gehen und einen 2-Job haben und dann auch ihre sportlichen Leistungen irgendwie vereinbart bekommen möchte mit ihrem Plan. Also es dauert ja wirklich viel und wenn man diese finanziellen Mittel bekommt, dann kann man sich noch mehr auf den Sport fokussieren und man kann dann wirklich auch ein professioneller Athlet oder Athletin sein und das ist auch was Schönes. Da kann man sich dann auch irgendwie mehr auf die Familie konzentrieren. Also ich finde, unseren Athleten und Athletinnen in Deutschland muss so eine Atmosphäre geschafft werden von Appreciation, aber auch Hilfe. Also wir haben ja die deutsche Sporthilfe, aber dass man irgendwie modernere Ressourcen hat. Also ich müsste zum Beispiel jedes Mal nach Deutschland kommen können und sagen, hey, ich habe da eine Halle zur Verfügung, 24/7, das habe ich in Amerika, so da kann ich einfach mit meiner Karte ran und kann abends um 10 Uhr werfen gehen. Ich habe nicht so viel Vertrauen, dass wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, dass das alles zur Verfügung steht, dass ich eine Physio da haben werde. Die muss man ja auch bezahlen, dann stündlich. So, bezahlt man das jetzt oder muss man jetzt zur Arbeit gehen, um die 100 Euro reinzubekommen? Also es ist wirklich ein Unterschied. Unterschied von Lifestyle, Unterschied von der Zukunft auch. Wir sind limitiert. Also ich meine, wir machen jetzt diese ganzen Summen, aber Tennisspieler, die bezahlen ihre ganzen Reisen selbst. So, ja. Ich bezahle es selber, wenn ich nach Deutschland fliege. Jetzt nicht für die Nationalmannschaft, aber man bezahlt ja auch so viele Summen, weil man immer unterwegs ist. Man muss sein Gear haben. Also da bin ich jetzt mit Basketball ein bisschen besser dran. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was die Kanuten da alles, so mit was sie überhaupt reisen. So Lacrosse oder es sind ja so viele andere Sportarten, die da so ein bisschen anders aufgestellt sind als Basketball. Und da würde man sich schon wünschen, dass es ein bisschen einfacher gemacht wird. Klar würden jetzt Kritiker sagen, boah, Sportler haben das so einfach, aber ich weiß nicht, also wenn man die täglichen Schmerzen und so diesen Discomfort, wenn man damit okay ist und immer weitermacht, dann ziehe ich den Hut ab und ich finde, dann kann Kritik kommen, ansonsten kann da nicht wirklich Kritik kommen.
Die deutschen Athletinnen und Athleten haben bei den Olympischen Sommerspielen dieses Jahr 33 Medaillen geholt. Das war die niedrigste Zahl seit der Wiedervereinigung. 1992 in Barcelona waren es alleine 33 Goldmedaillen. Auch Satus Mannschaft flog im Viertelfinale raus und war damit weit von einer Medaille entfernt. Nach Paris gab es deshalb viel Kritik. Nicht nur, dass die Prämien in anderen Ländern deutlich höher sind. Frankreich zum Beispiel zahlt mit fast 80.000 Euro knapp viermal so viel für eine Goldmedaille wie Deutschland. Auch die Trainerinnen und Trainer, die aus Bundesmitteln bezahlt werden, haben seit 2008 keine Gehaltserhöhung bekommen. Nicht mal ein Inflationsausgleich war drin. Der Sportdirektor der Deutschen Kanuten kritisiert außerdem, dass es keine strukturierte Ausbildung für die Coaches mehr gäbe. Aufgrund dieser Bedingungen würden viele von ihnen ins Ausland abwandern.
Ja, ich habe auch im Vorfeld nochmal nachgelesen und es gibt einen vierfachen Olympiagewinner im Bahnradfahren, Jens Lehmann, der sitzt inzwischen für die CDU im Bundestag und der hat nach Olympia gesagt, dass so ein bisschen der Leistungsgedanke im Sport verloren gehen würde.
Ja.
Und er sagt, wenn wir die Breite fördern wollen, verabschieden wir uns vom Leistungsgedanken. Und da habe ich mich gefragt, ob da vielleicht in Deutschland auch so ein Zwiespalt herrscht, dass man einerseits sagt, ja, wir wollen in die Breite quasi die kleine Teenager-Satu mit 14, ne, die so von der Förderung profitiert hat, wie du es eben beschrieben hast. Geht das dann auf Kosten des Leistungssports in Deutschland oder hat der vielleicht aus deiner Sicht auch den falschen Stellenwert im Vergleich zu den USA, wo das so ganz anders ist?
Ja, ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen. Also erstens, Fußball ist halt wirklich die Nummer eins. Fußball hat alles. na klar kann man jetzt sagen, hey, die Fußballerfrauen, die haben trotzdem nicht so viel wie die Männer. Und jetzt kann man auch sagen, okay, Leute gucken keinen Frauensport. Das glaube ich halt wirklich gar nicht mehr. Das ist halt wirklich nicht so. Ich denke schon, dass man investieren muss in die Jugend. Ich habe davon profitiert und ich weiß, wie wichtig das ist. Kleine Kinder müssen einfach gesehen werden im Sport, aber die müssen auch sehen, was möglich ist. Wenn man jetzt jemanden sieht, der wirklich davon seinen Lebensunterhalt verdient oder jemanden sieht, wo das fast wie ein Hobby aussieht und du dann 16 bist und du dich entscheiden musst, fokussiere ich mich jetzt wirklich mehr auf die Schule, weil mir das einfach mehr Perspektive gibt in meinem Leben, verstehe ich das völlig, wie es da so viele Abspaltungen gibt von talentierten Sportlern, die sich dann auf ein anderes Leben fokussieren. Und ich glaube, in den USA wird es einfach auf eine längere Zeit hingeschoben, dass man sich nach dem College immer noch entscheiden kann, ich möchte Architektin werden, ich möchte das werden, nachdem man aus dem ganzen Sport raus ist. Und ich finde, in Deutschland wird man ein bisschen dazu gezwungen, vorher zu entscheiden, bevor man überhaupt das ganze Potenzial von sich selbst erreicht hat, dass man vorher entscheiden muss, okay, ich lege jetzt alles auf den Sport oder ich lege jetzt alles darauf. Oder ich lege alles auf den Sport, muss meine Familie verlassen, muss alles hinter mich zurücklassen, muss meine Heimat zurücklassen. Ich meine, ich vermisse Berlin so, so, so sehr. Und ich wünschte, ich hätte in Berlin eine Euroleague-Mannschaft, wo ich einfach mal spielen könnte, mein Gehalt verdienen könnte wie in der Türkei oder China. Ich meine, in China war ich komplett alleine. Also meine beste Freundin war meine Dolmetscherin. So, das ist halt voll isolierend. Natürlich würde ich gerne da sein. Und ich glaube, dass echt viele Sportler und Sportlerinnen genauso fühlen, dass sie lieber in Deutschland wären als Vollzeitsportler.
Jetzt bist du aber in den USA und das ist gerade in diesen Wochen ein besonders spannender Ort, denn wir sprechen am 14. Oktober, in 3 Wochen wird gewählt.
Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe, du bist ja in New York geboren, darfst du auch wählen, weil du die Staatsbürgerschaft hast.
Genau.
Wie erlebst du die Stimmung da gerade vor Ort?
Also zurzeit ist es ja wirklich so, dass Kamala Harris ein bisschen stabiler wirkt als Trump. Die hat jetzt auch super viele Donations gehabt und den Republikanern fehlt es ja so ein bisschen, also nicht fehlt es an Cash, aber das ist ja schon sehr wichtig hier. mit den ganzen Wahlen, um jetzt auch nicht zu viel zu sagen, denke ich mir einfach, wir leben in so einer polarisierten Gesellschaft und dadurch, dass es nur A und Z gibt in Amerika, sind es einfach so Extreme, dass man sich als Wählerin so fühlt, okay, ich muss jetzt entweder oder akzeptieren auch. Und ich glaube, dass das so meine größte Kritik ist an den US-Wahlen, weil ich wirklich nur das Gefühl habe, okay, ich muss mich für eine Sache entscheiden und ich mag das nicht, dass es nur zwei Sachen gibt. Mir macht Social Media manchmal Angst mit den Wahlen, weil da viel Falschinformation ist. Ich fühle mich nicht wirklich so, als hätte ich alle Informationen ungefiltert von irgendwelchen Kommentaren schon für mich zur Verfügung. Und natürlich habe ich eine persönliche Wahl und ich stehe immer für Menschenrechte und für eine sozialere Gemeinschaft und für das Zusammen von Menschen. Aber ich finde, wir sind echt davon weggekommen, irgendwie auch andere Leute zu respektieren in diesen ganzen Wahlen. Die Werbungen, die ich hier sehe, ich meine, das ist ja wirklich auch anders als in Deutschland. Hier darf man ja offene Werbungen haben für er macht das und das und das und deshalb solltest du den wählen. Und das ist alles einfach so extrem, dass man ist sich bewusst, was für eine große Entscheidung und wie viel Macht man hat mit seiner Wahl. Aber ich fühle mich komisch, gerade in unserer Gesellschaft, wie auch die politische Lage ist. Und ich bin mit vielem nicht einverstanden auf beiden Seiten, wo ich mir einfach so denke, boah, das ist echt eine schwere, schwere Entscheidung, die man trifft. Aber dann ist es halt auch nicht schwer, weil meine Wahl schon sehr klar steht.
Wie erlebst du das denn in deinem direkten Umfeld? Also gerade wenn ich jetzt an Texas denke, was ein traditionell republikanischer Staat ist, mitten in den USA, kannst du mit deinen Freunden, Bekannten, da im Team oder so noch differenziert politisch diskutieren? Also gibt es diese Graubereiche, die du gerade kurz angerissen hast, dass man eben auch mit beiden Seiten seine Unzufriedenheiten hat? Oder vermeidest du solche Diskussionen eher, weil es direkt so eine Lagerbildung hervorruft?
Ich zeichne mich dadurch aus, dass ich sehr akzeptierend bin und ich glaube, Leute mögen das auch, mit mir zu reden, weil ich dir nicht direkt auf die Finger haue, wenn ich eine andere Meinung habe. Und das hat einfach so einen Raum kreiert in unserem Lockerroom, wo Leute auch gerne mit mir reden, weil ich halt schon sehr informiert bin und auch gerne über Politik rede. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Aber es geht halt einfach nur um Respekt, ne? Man kann verschiedene Meinungen haben, aber sobald es disrespectful wird oder sobald man irgendwie denkt, hey, Freundschaften könnten kaputt gehen aufgrund von verschiedenen Meinungen, dann muss man jetzt irgendwie nochmal zurückgehen, hey, an welchem Punkt von dieser Unterhaltung ist man jetzt so abgewichen von dem Grundsatz, dass wir jetzt irgendwie befreundet sind? Da gehe ich dann immer gerne mal zurück und sage so, hey, it's okay that you have a different opinion. Manche Leute sagen das auch direkt, wenn ich so neue Leute kennenlerne, oh, keine politischen Diskussionen am Essenstisch. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das ja fast wie so eine Zensur ist und dass man gar nicht so einen Raum ermöglicht, Unterhaltungen zu führen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man am Tisch sitzt mit der Oma, dem Opa, die vielleicht andere Meinungen haben. Das ist wichtig, dass man am Tisch sitzt mit Kindern und denen irgendwie sagt so, hey, das passiert gerade in der Welt und dass man diese judgmental, diese Töne irgendwie weglässt von, okay, das ist falsch, das ist so falsch oder das, nur das ist richtig und so müssen wir das machen, dass man Leuten auch irgendwie die Zeit gibt, selber Gedanken zu formen und selber eine Opinion zu haben und die dann auch okay ist, die aber auch jetzt so akzeptieren gegenüber Kommentaren sind, wenn das ja wirklich jemanden wehtun könnte. Ich meine, es könnte von Immigration Policy gehen zu Reproductive Rights von der Frau, dass ich jetzt als Frau keine Abtreibung, also wirklich nicht die Möglichkeit habe, eine Abtreibung in Texas zu haben. Das macht mir als Frau schon Angst. Ich denke mir jetzt, oh, muss man jetzt auf Birth Control gehen? Muss man jetzt die ganzen Hormone nehmen? Als Frau, wenn man das zum Beispiel nicht machen möchte, ist man überhaupt genug informiert darüber? Das gibt's ja auch. Dann kommt die Religion rein. Wenn kleinen Mädels nicht mal irgendwie gezeigt wird und auch Jungs, wie man denn eigentlich verhütet, so dass diese Diskussion und diese Konversation gar nicht an Tisch gehört, finde ich sehr falsch, wenn man dann schon sagen möchte, Frauen dürfen nicht abtreiben. Also es sind Grundprobleme, finde ich, die dadurch kreiert worden sind, dass man nicht darüber reden darf und Frauen nicht mal zuhört oder nicht über Verhütungsmittel irgendwie informieren möchte. Das finde ich dann falsch, ja.
Ja, ja, ich sage vielleicht einmal zur Einordnung, es ist ein Gesetz aus den 70er Jahren gewesen, die Abtreibungsrechte in den USA, das vor 2 Jahren in Texas und in anderen konservativen Staaten quasi zurückgerollt wurde. Da sind Schwangerschaftsabbrüche jetzt verboten, sogar bei Inzest, bei Vergewaltigung nur noch erlaubt, wenn Leben und Gesundheit der schwangeren Frau in Gefahr sind. Aus europäischer Perspektive ist es ja ein massiver Rückschritt. Und du hast den jetzt in den vergangenen Jahren live mitbekommen. Also es gibt ja verschiedene Beispiele, wie dieses Land gefühlt sich zurückentwickelt in so, du hast eben gesagt, in so Menschenrechtsentwicklungen. Gibt's da Sachen, wo du sagst, boah, da und da, das beobachte ich hier und da muss Deutschland aufpassen?
Ja. Deutschland muss aufpassen, dass wir nicht wieder in unser rechtes Gedankengut zurückgehen. Das ist einfach mal eine Tatsache. Ich sehe sehr viel Polizeigewalt an Leute, die für die Menschenrechte in Palästina aussprechen. Warum gibt es da so viel Polizeigewalt dagegen? Also ich finde es echt komisch, wie Demonstrationen für die AfD irgendwie so voll normalisiert werden und dass Freiheitssprache da irgendwie okay ist, aber Freiheitssprache für Peace, und ich sag wirklich nicht, dass das die Schuld von jemandem ist oder das die Schuld von denen, nein, es geht mir darum, dass Kinder gerade in unserer Welt mit unserem Wissen abgeschlachtet werden, und das kann man anders nicht beschreiben, und es tut mir im Herzen weh, dass ich mich nicht sicher genug fühle oder dass meine Familie sich nicht sicher genug fühlen kann, für Menschenrechte auszusprechen und mit Polizeigewalt irgendwie angetroffen zu werden. Das ist nicht okay. Und wir können keine Gesellschaft und wir können kein politisches Klima oder sozialgesellschaftliches Klima kreieren, wo es okay ist, dass wir andere Menschen offen hassen. Wir hatten unsere History, wir hatten unsere Geschichte und das ist nicht mal 100 Jahre her. Und so jemand wie ich, der eine deutsche Mutter hat und einen afrikanischen Vater, ich sehe sowieso Sachen aus zwei Welten. Und diese Welten können zusammen, es geht zusammen und dass diese Diplomatie jetzt einfach ein bisschen zurückgehen muss und Krieg, ich meine, Krieg ist so real, wir hatten 2 Weltkriege und jetzt ist überall auf der Welt gefühlt Krieg mit der Ukraine, in Israel, da ist einfach so viel los im Kongo, dass es so normalisiert ist, dass wir irgendwie mal zurückkommen müssen zu unserer Menschlichkeit. Und das ist einfach etwas, wo ich immer appelliere, lass uns doch einfach zurück zu unserer Menschlichkeit kommen und frag dich selbst einfach mal, warum du jemand anderes so hasst. Also ich habe diesen Hass auch gar nicht mal. Selbst wenn mir das so leid tut, ich würde niemals... Ich finde, kein Mensch hat das Recht, jemand anderen zu töten. Das ist einfach nicht richtig. Und wenn wir so agieren, dann sind wir auch nicht weit weg von dem Gladiator-Alter.
Ich finde das sehr eindrücklich, wie du das beschreibst. Es ist aber natürlich auch eine sehr düstere Zusammenfassung. Sind das gerade Zeiten, die dich eher pessimistisch machen? Oder gibt es was, das dir Hoffnung gibt?
Ich versuche immer optimistisch zu sein. Ich bin aber auch sehr realistisch. Und die Realität gerade ist düster. Und die ist nicht schön. Aber das heißt, dass es auch sehr viel Room for Improvement gibt. Und wir haben sehr viele Leute, die für das Richtige stehen. Ich meine, selbst dein Podcast, ich habe mir viele Sachen angehört und deine Unterhaltungen sind einfach schön, weil man das Gefühl hat, okay, erstens, du hörst Leuten zu, aber deine Audienz, ich meine, die können diesen Unterhaltungen halt auch zuhören und sich selbst so einen Gedankenform von Zusammenhalt und einfach mal eine gute Unterhaltung zu haben, ohne dass es jetzt den Berg runtergeht. Und dadurch, dass man immer noch diese Konversation haben kann, und ich meine, das wird ja jetzt auch gestreamt, da werden Leute sagen, hey, nein, Satu, was laberst du eigentlich, das ist so schlecht. Aber es werden viele auch sagen, hey, ich werde mir das echt mal überlegen, wie ich so in unserer Gesellschaft agiere und was ich eigentlich mache, dass wir in einer besseren Gesellschaft leben. Und deshalb mache ich so Sachen wie diese Podcasts und deswegen bin ich auch so öffentlich in der Zeitung mit dem Appell, dass wir wirklich alle irgendwie zusammenkommen müssen. Weil ich meine, ich denke auch, dass viel in unserer Gesellschaft mit Angst zu tun hat, dass viele irgendwie missinformiert sind und jetzt, ich weiß nicht, die AfD wählen wollen, weil die das Gefühl haben, dass sie zurückgelassen worden sind im jungen Alter und dass junge Männer fühlen, ja, die können ja gar keinen Nationalstolz haben. Das stimmt gar nicht. Ich meine, ich spiele in der deutschen Nationalmannschaft und wir haben die deutsche Flagge und es hat nichts mit Nationalsozialismus zu tun. Das ist für uns, das ist schön für Deutschland auf dem Spielfeld stehen zu können und vielleicht bringt der Sport das einem ja auch wieder, aber es sollte halt nicht so sein, dass man jetzt die deutsche Flagge schwingt und man so negative Assoziationen hat. Das wird aber passieren, wenn man Angst hat, durch Dresden zu laufen, weil es schon dunkel ist als eine schwarze Person. Das geht nicht.
Ich denke gerade drüber nach und die Frage musst du mir jetzt einmal erlauben. Wir haben ja eben auch dein Engagement in China erwähnt. Du äußerst dich jetzt gerade sehr politisch und hast gesagt, dass dir das wichtig ist, das in deutschsprachigen und so wie ich es gehört habe, auch in englischsprachigen Podcasts zu tun. Würdest du das auch in China machen?
Uff, ja, also ich war ja in China und ich hatte davor auch ein paar Unterhaltungen, ja, wie kannst du denn überhaupt in China spielen? Ich wollte mir erstmal selber ein Urteil schaffen und ich war da und ich finde die Kultur voll schön, die machen sehr viele Sachen anders und ich bin jetzt nicht hier auf der Erde, um ein ganzes Land zu ändern. Hatte ich meine Gespräche mit vielen chinesischen Menschen? Ja, ich hatte meine privaten Gespräche und ich habe viele Fragen gestellt und ich fand vieles sehr interessant, vieles würde ich jetzt nicht mit da einstimmen, aber ich respektiere trotzdem das Land, in dem ich bin und ich möchte jetzt auch keinen Shade irgendwie an China geben, weil ich trotzdem eine gute Zeit habe und ich würde auch gerne zurückgehen zum Beispiel, aber es sind andere Dinge und ich denke mir halt auch so, okay, hey, selbst in Russland könnte ich jetzt auch so sagen, klar, stimme ich mit dem Krieg nicht ein, gar nicht, aber wir haben jetzt auch schon Spielerinnen, die irgendwie in Russland wieder spielen und ich denke mir so, ja, okay, ich meine, ich spiele trotzdem für die deutsche Nationalmannschaft und in Deutschland passieren viele Dinge, wo ich mir so denke, oh, da fühle ich mich gar nicht wohl als Deutsche. Ich spiele trotzdem in der WNBA und ich meine, Polizeigewalt ist hier etwas, wo ich schon seit vier, fünf Jahren mich ausspreche. Ich meine, ich hab das studiert, so mir liegt es nah am Herzen. Erstens werde ich meine eigenen Türen nicht schließen wollen als Athletin, weil man gesehen hat, wie Zensur auch für Athleten läuft. Das ist ja auch, wir laufen auf einem ganz dünnen Seil manchmal, finde ich, dass auch zu schnell irgendwie gecancelt wird. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit in China und ich respektiere die Kultur. Würde ich andere Dinge machen? Absolutely.
Es sind ausgerechnet autokratische und diktatorische Regime, in denen Profibasketballerinnen besonders viel Geld verdienen können. Vielleicht habt ihr mal von Brittany Griner gehört. Die Amerikanerin hatte einen Zweitjob bei einem russischen Verein. 2022 wurde sie zu 9 Jahren Haft verurteilt, weil man bei der Einreise nach Russland eine kleine Menge Haschöl in ihrem Gepäck gefunden hatte. Wenige Monate später organisierten die USA einen Gefangenenaustausch und Griner kam frei. Aber das Beispiel zeigt, dass man als internationale Profisportlerin in so einem Land nicht automatisch geschützt ist. Und nicht nur das, es stellt sich halt generell die Frage, ob man so viel Geld nehmen will von einem Land, in dem Menschenrechte systematisch missachtet werden. Satu hat nach 3 Jahren in der türkischen Liga eine Saison in der chinesischen gespielt und sich dort nicht zu politischen Themen geäußert. Ganz anders in Europa und den USA. Dort haben sie und ihre Teammates sich zum Beispiel stark für die Black Lives Matter-Bewegung engagiert. Aber selbst in einer Demokratie wie der amerikanischen ist es nicht selbstverständlich, dass Sportlerinnen auch Aktivistinnen sein können und als solche akzeptiert werden. Das zeigt zum Beispiel der Fall von Colin Kaepernick oder auch der von Satus Kollege LeBron James. Als er sich in einem Podcast kritisch über Donald Trump äußerte, rief ihn eine Moderatorin von Fox News im Fernsehen auf, er solle gefälligst, Zitat, die Klappe halten und dribbeln. Dieser Ausschnitt ging im Netz total viral und LeBron James prägte daraufhin den Claim, er sei more than an athlete, mehr als ein Sportler. Satu trug übrigens einen Hoodie mit genau diesem Spruch am Tag ihres Drafts.
Wir haben vorhin schon kurz, oder du hast kurz auf Olympia in 4 Jahren geblickt. In 2 Jahren ist die Basketball-WM in Deutschland. Was bedeutet die für dich und für deinen Sport und für Deutschland? Einmal eine Dreierfrage.
Ja, für mich ist es eine persönliche Challenge, einfach mit unserem Team besser zu werden. Ich freue mich echt auf die Entwicklung von unserer deutschen Damen-Nationalmannschaft. Wir haben super Spielerinnen. Niara, meine Schwester, und Leonie, die sind ja gerade in New York in den Finals, und alleine, dass sie diese Erfahrung haben und gerade machen, wird uns so viel besser machen in 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft. Dadurch, dass es in Berlin ist, Leute, kommt alle vorbei, das ist meine Heimat. Natürlich werden wir was Tolles auflegen und einfach Leuten zeigen können, was für ein toller Sport Basketball ja ist und was für tolle Frauen da auflaufen und wie verschieden wir sind und trotzdem alle irgendwie zusammen agieren können auf einem Feld und funktionieren können. Ich freue mich einfach darauf und es macht mich glücklich, dass wir so eine tolle Chance haben.
Also ich glaube auch, dass in 2026 eine sehr glückliche Situation ist, dass sie von der Qualität und der Vorbildhaftigkeit Spielerinnen wie dich dann mit aufs Feld schicken. Und ich danke dir für diese gute Stunde, Satu.
Danke. Ja, das war sehr gut.
Das war eine gute Stunde mit Satu Sabali. Ich war richtig beeindruckt, wie entspannt und zugleich selbstbewusst sie auftritt, wie bestimmt sie über ihre Ambitionen spricht, über Geld oder auch über politische Themen. Am liebsten wäre ich natürlich mit ihr in einem Raum gewesen. Das hat mich richtig wehmütig gemacht. Aber naja, so eine Dienstreise nach New York ist halt nicht so einfach drin. Und dann mache ich es halt doch lieber so, weil ich sie einfach einen super spannenden Gast fand und jetzt ganz froh bin, dass wir sie euch hier präsentieren konnten. Vor allem in so einem Jahr. Denn 2024 war ja wirklich ein Jahr der sportlichen Großereignisse. Erst die Handball-, dann die Fußball-EM der Herren in Deutschland, danach die Olympischen Spiele in Paris. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war richtig fasziniert und auch irgendwie gerührt von der Begeisterung, die sich so durch alle Gesellschaftsschichten zog. Ich hatte das Gefühl, dass in Zeiten, in denen so viel Schlimmes passiert, viele Leute einfach froh waren, dass es auch noch was gab, worüber man uneingeschränkt begeistert sein konnte. Wir haben die besten Athletinnen der Welt angefeuert und bejubelt, und das unabhängig von unserem Alter, Herkunft, Bildungs- oder finanziellen Hintergrund. Der Sport hat diese Riesenkraft, Menschen zusammenzubringen, die sonst vielleicht nie miteinander zu tun hätten. Sollte man da also politische Debatten eher ausblenden oder sie gerade thematisieren? Wie seht ihr das? Diese Frage war bei Deutschland 3000 schon einmal Thema, vor ein paar Monaten erst, als die Volta Twins mich hier vertreten haben und Ex-Nationalspieler Christoph Kramer zu Gast war. Falls ihr also noch mehr sportliche gute Stunden hören wollt, dann würde ich euch diese empfehlen oder auch mein Gespräch mit der 17-fachen Weltmeisterin im Bahnradfahren, Christina Vogel. Christina hatte schon 2 olympische Goldmedaillen und bereitete sich gerade auf ihre 3. Olympiateilnahme vor, als ihr ein schrecklicher Unfall passierte. Seitdem ist sie querschnittsgelähmt und hat den Profisport aufgegeben, nicht aber ihr Sportlerinnen-Mindset. Diese Folge findet ihr, wenn ihr im Deutschland 3000 Feed in den April 2023 scrollt. Naja, und falls ihr statt zu Sport lieber noch mehr zu den anstehenden US-Wahlen hören wollt, dann empfehle ich euch wärmstens den Podcast Amerika, wir müssen reden. Den macht Ingo Zamperoni zusammen mit seiner amerikanischen Frau Jiffer. Ingo kennt ihr sicher als Moderator der Tagesthemen, davor war er aber auch schon mal Korrespondent in Washington. Er ist also USA-Experte und seine Frau ist auch Journalistin und im Gegensatz zu ihm wahlberechtigt in den USA. Sie wählt die Demokraten, aber ihr Vater hat schon 2-mal für Trump gestimmt und würde das auch ein 3. Mal tun. In ihrem Podcast diskutieren Ingo und Jiffer mit einem persönlichen Blick die Gegensätze, die sich sowohl durch ihre Familie als auch durch die komplette amerikanische Gesellschaft ziehen. So, und wenn ihr jetzt eh gerade schon eure Podcast-App offen habt, dann freue ich mich, wenn ihr Deutschland 3000 abonniert oder auf den Folgen-Button drückt. Das und auch eure Bewertungen und Rezensionen helfen uns dabei, dass der Podcast noch größer wird und auch immer größere Gäste gewinnt. In der nächsten Folge kommt wieder so jemand, an dem ich schon ganz lange rumgrabe. Und jetzt hat es endlich geklappt und ich bin schon super gespannt. Mein Name ist Eva Schulz. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann klappt das am besten über Instagram. Und ansonsten hören wir uns hier in 2 Wochen wieder. Jeden 2. Mittwoch gibt es eine neue gute Stunde. Also, bis bald. Macht's gut.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion: Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement: Axel Schöning. Produktion: Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Chang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.